Gut, ihr seid im Kapitel 33 bis Vers 14 gekommen.
Weiter. Letztes Mal.
Genau. Also im Kontext geht es um die Verheißung der Wiederherstellung.
Ja.
Genau. Zweiten Exodus, zurück aus der Verbannung aus Babylon, aber noch weiter darüber hinaus auch eine messianische Stelle, messianische Verheißungen, die wir hier sehen. Da sagt der Herr, siehe, Tage kommen, spricht der Herr, da erfülle ich das gute Wort, das ich über das Haus Israel und über das Haus Juda geredet habe. In diesen Tagen und zu dieser Zeit werde ich dem David einen Spross der Gerechtigkeit hervorsprossen lassen, der wird Recht und Gerechtigkeit üben im Land. Also dieses Motiv von dem Spross erinnert uns an Jesaja, natürlich gleich Jesaja 11 und kommt ein paar Mal vor dort. Wir wissen, dass es sich um eine messianische Stelle oder einen messianischen Titel handelt. Also ein Nachkomme Davids, der Gerechtigkeit hervorsprossen lassen wird, der Recht und Gerechtigkeit üben wird im Land. Vers 16, in jenen Tagen wird Juda gerettet und Jerusalem wird in Sicherheit wohnen und das wird sein Name sein, mit dem er es benennt, der Herr unsere Gerechtigkeit. Hat man auch in Jeremia schon mal, ich glaube Kapitel 23, wenn man es noch richtig im Kopf hat.
Ja, genau, da wird es das erste Mal erwähnt. Das ist ein Bundesname, Yahweh, also Sager, Yahweh, Zidkenu, der Herr unsere Gerechtigkeit. Also im Hebräischen, der Name Yahweh bedeutet ja vielerlei, im Neuen Bund auch, die ganzen Verheißungen sind in diesem Namen. Da wurde jetzt wieder erwähnt, der Name Yahweh, Zidkenu, der Herr unsere Gerechtigkeit.
Ja. Genau, also früher wurde der Herr unsere Gerechtigkeit genannt, jetzt wird sogar die Stadt Jerusalem, so genannt, der Name des Herrn sozusagen, ausgerufen über Jerusalem. Und in jenen Tagen wird Juda gerettet und Jerusalem wird in Sicherheit wohnen. Und denn so spricht der Herr, nie soll es dem David an einem Mann fehlen, der auf dem Thron des Hauses Israel sitzt. Also diese Verheißung, die Gott dem David gegeben hat, eine messianische Verheißung, ein Messias, der herrschen wird für immer und ewig. Und den Priestern und den Leviten soll es nie an einem Mann vor mir fehlen, der Brandopfer opfert und Speisopfer in Rauch aufgehen lässt und Schlachtopfer zurichtet alle Tage. Vielleicht eine teilweise Erfüllung, als die Juden zurückgekommen sind aus Babel, dass der Priesterdienst, der levitische Dienst auch weitergeführt wird. Aber ich denke auch darüber hinaus wirklich auf diese Zeit des Messias, des Sohn Davids, der herrschen wird, der der Herr unserer Gerechtigkeit ist. Das ist, was Jesus ist. Wir sind bekleidet mit seiner Gerechtigkeit, mit seinem perfekten, heiligen Leben, wenn wir uns anvertrauen.
Gott, Rechtfertigung.
Wenn gerechtfertigt, das heißt gerecht gesprochen vor Gott.
Wir sind mehr gerechter als dem Zeitpunkt, als wir gerecht gesprochen wurden. Das können wir ja uns nicht verdienen.
Wir sind bekleidet mit seiner Gerechtigkeit.
Das in 1. Petrus wird doch da auch auf diese königliche Priesterschaft, also im Neuen Bund, das ist ja auch schon so, genau, so ein Bild für das Vollkommene, was im Neuen Bund dann die königliche Priesterschaft ausmacht und im Geist und Wahrheit anbeten. Ein Volk des Eigentums reitet zum Anbeten oder zum Lobpreis seiner Herrlichkeit, was hier so schon am Anfang im Alten Bund war, bei den Leviten.
Ja, und ich sehe das auch so als Anspielung auf Jesaja 66, vielleicht auch also diese messianischen Stellen im Propheten Jesaja. Ich glaube auch, dass das die letztendliche Erfüllung ist. Den Priestern und Leviten soll es nie an einem Mann fehlen, also diesen priesterlichen Dienst. Und ich habe dann natürlich auch an Petrus gedacht.
Ja, ja.
1. Petrus 2,
genau.
Wo 9. Der Herr zu uns spricht, zu den Heidenchristen ganz konkret: Ihr seid ein auserwähltes Geschlecht, ein königliches Priestertum, eine heilige Nation, ein Volk zum Besitztum. Also wir sind Miterben von diesen Verheißungen an Israel. Wir dürfen Teil davon sein. Ein Volk zum Besitztum, damit ihr die Tugenden dessen verkündigt, der euch aus Finsternis zu seinem wunderbaren Licht berufen hat, die ihr einst nicht ein Volk wart, jetzt aber ein Volk Gottes seid, die ihr nicht Barmherzigkeit empfangen hattet, jetzt aber Barmherzigkeit empfangen habt in Christus Jesus. Also wir dürfen Teil sein von dieser Priesterschaft, und in diesem Sinn wird es auch nie an Priestern mangeln. Und da habe ich auch an diese messianischen Stellen gedacht, in Jesaja 66 zum Beispiel, aber es gibt ja viele Kapitel, die dieses Thema haben. Die Menschen, die Heiden, die Nationen, die von überall herkommen zu dem himmlischen Jerusalem, zu dem neuen Jerusalem. Bild für die Gemeinde, letztlich Bild für Gottes Volk. Sie werden von Ferne kommen und anbeten und zu Priestern und zu königlichen Priestern werden sogar. Das ist die Verheißung, die Gott hier seinem Volk gibt. Und was für ein Vorrecht es ist, oder? Dass wir Mitarbeiter Gottes sein dürfen, dass wir Priester sein dürfen, dass wir Zutritt haben. Priester haben Zutritt zu Gott. Wir dürfen vermitteln zwischen Gott und den Menschen. Wir dürfen für andere einstehen. Wir dürfen Könige sein, königliche Priester. Wir dürfen mitherrschen mit ihm. Wir sitzen in Christus schon mit ihm auf seinem Thron, wir dürfen mitsitzen, heißt es im Kolosserbrief. Wir sind Miterben mit Christus von allem geistlichen Reichtum, den Gott für uns hat, allen geistlichen Segen. Wir sind reich beschenkt. Und dann sagt er im Vers 20, das Wort des Herrn geschah zu Jeremia: So spricht der Herr, wenn ihr jemals meinen Bund mit dem Tag und meinen Bund mit der Nacht brechen könnt, sodass Tag und Nacht nicht mehr zu ihrer Zeit sind, dann kann auch mein Bund mit meinem Knecht David gebrochen werden, dass er keinen Sohn hat, der auf seinem Thron König ist, und auch mein Bund mit den Leviten, den Priestern, meinen Dienern. Wie das Heer des Himmels nicht gezählt und der Sand des Meeres nicht gemessen werden kann, ebenso werde ich die Nachkommen meines Knechtes David und die Leviten zahlreich machen. Und die mir dienen. Und diesmal ist nächstes auch noch den nächsten Absatz. Und das Wort des Herrn geschah zu Jeremia: Hast du nicht gesehen, was dieses Volk redet, indem es sagt, die beiden Geschlechter, die der Herr erwählt hat, die hat er verworfen. Und wie sie mein Volk schmähen, dass es vor ihnen keine Nation mehr sei. Also die zwei Geschlechter sind natürlich das Nordreich Israel und das Südreich Juda. Wie sie schmähen, dass es sie keine Nation mehr sei. So spricht der Herr: Wenn mein Bund mit dem Tag und der Nacht nicht mehr besteht, wenn ich die Ordnungen des Himmels und der Erde nicht festgesetzt habe, dann werde ich auch die Nachkommen Jakobs und meines Knechts Davids verwerfen, dass ich nicht mehr von seinen Nachkommen Herrscher nehme über die Nachkommen Abrahams, Isaaks und Jakobs, denn ich werde ihr Geschick wenden und mich über sie erbarmen.
Steht fest für immer.
Genau, es steht, Gott ist treu.
Die Ordnungen des Himmels, ja, wird dann erst, wenn die Elemente schmelzen und das ganz Neue entsteht, dann irgendwann ganz am Ende, und zum Schluss dann, wenn dann die Herrlichkeit offenbar wird.
Im dann. Neuen Testament heißt, Gott ist treu, selbst wenn wir untreu sind, und Hier sind gezüchtigte Kinder, aber es sind immer noch Kinder. Und das ist das Wunderbare, dass Gott so treu ist. Er sagt ihnen nicht, okay, ändert euren Namen, ändert euren Nachnamen, ihr seid immer meine Kinder. Er züchtigt sie schon ziemlich krass, aber er hat auch in dieser Züchtigung diese Ermutigung und diese Zusage, ich bin noch nicht fertig mit euch. Und das sagt er uns natürlich auch, er ist noch nicht fertig mit uns. Ich meine, wenn er das Israel im Alten Testament sagen konnte, wie viel mehr gilt es für uns unter dem Bund der Gnade, die wir in Jesus sind. Übrigens auch hier der Bund mit dem Tag und dem Bund mit der Nacht, da sehen wir auch Schöpfungswirken Gottes. Na, das ist kein Zufallsprodukt der Evolution irgendwie, dass wir Tag und Nacht haben, dass sich die Schöpfung da oder selbst organisiert hat, sondern Gott hat ganz klare Grenzen gesetzt. Er hat, sehen wir in der Schöpfungsgeschichte, ein Licht am Tag und ein Licht in der Nacht. Also er hat ganz klar die Zeiten geordnet, Tag und Nacht, die Naturgesetze. Auch Gott hat die absolute Kontrolle. Und das ist ja auch schön, wenn wir das wissen, das passt auch dazu. Er hat auch die Kontrolle in diesem scheinbaren Chaos, wo die Nationen Kriege führen und gegen Israel kommen und alles sieht für sie so furchtbar aus, aber Gott hat alles unter seiner Kontrolle. Und er hat eine Zukunft und eine Hoffnung und wow, eine Gerechtigkeit, die nicht von uns kommt letztlich. Was für ein Geschenk ist das?
Also ein Gott der Ordnung, ne?
Ja.
Und sein Widersacher, der Teufel, ist der Durcheinandertreiber.
Das kann ja nicht alles sagen. Das ist doch Zufall, es ist Tag, oder Zufall, es ist Nacht, oder das ist ja alles. Das ist dann ein Zufall.
Das ja,
ist ja gar geht so eine Ordnung, die da. Ja. Ja, aber die, ich weiß nicht, die Menschen, die irgendwie lassen sie es nicht an sich ran oder denken sie nicht drüber nach. Aber das ist ja dann wieder unser, dass wir darauf aufmerksam machen sollen, ja, dass da alles seine Ordnung hat im Universum. Das,
ja. Ja, aber auch diese Beständigkeit ja, von der Schöpfung. Und ja, ich meine, das gibt mir gibt das wahnsinnigen Frieden und Freiheit. Mit all dieser Umweltpanik, die manchmal auch geschoben wird, ja, die Welt geht unter und wir sind überbevölkert und Ozonloch und irgendwas. Ich mache mir keine Sorgen, weil ich weiß, der Herr wird ihm ein Ende bereiten. Wenn der Herr sagt, jetzt ist es fertig, wir werden, und der Atomkrieg, wir werden die Erde nicht zerstören, wir werden nicht das Ende setzen, wir Menschen, sondern Gott wird es sein. Und dieselbe Bestimmtheit auch was unsere Errettung und unsere Gerechtigkeit anbelangt. Das ist auch ein Wahnsinn. Ne? Weil das auch der Feind kommt auch da und sagt, du hast versagt, du bist es nicht mehr wert, Gott kann nichts mehr mit dir anfangen, der ist fertig mit dir.
Das stimmt.
Oder kannst du dann
genug gute Taten, ja.
Kannst du dein Jesus-T-Shirt ausziehen und den Fisch vom Ort herunterkratzen, ja. Der will nichts mehr mit dir zu tun haben und dieselbe Verheißung. Hier, ja, wir sind Kinder, er züchtigt uns, aber er wird uns nicht fallen lassen.
Das heißt, doch ungestraft lassen kann ich dich nicht, aber mit Maßen züchtigen. Zwei Kapitel vorher immer.
Ja, das, ja.
Doch ungestraft kann ich dich nicht lassen, weil es muss ja, gerechter Gott muss ja diese Dinge irgendwo in einem gewissen Maße auch zur Rechenschaft ziehen oder gewisse Strafe für diese Dinge, wo sie in dem Bereich ja gesündigt haben, dass sie halt eben ja ihn nicht ja als den Ehemann oder so, das ist ja immer das Bild fremden Göttern, ja, die ihn gedient haben. Und ja,
aber auch da wissen sie
viel besser, Stärke vertraut haben.
Nein, wir sind, unsere Strafe hat Jesus Christus. getragen. Also wir sind auch da. Und einen viel besseren Bund.
Lag auf ihm, ja.
Ja, Gott züchtigt uns auch noch als Kinder, aber er straft uns eigentlich nicht mehr als Kinder. Wir
sein Sohn musste ja für sterben.
Erleben oft die Konsequenz unseres eigenen Handelns. Ja, wir sündigen und tun uns selber weh und anderen weh und erleben da Konsequenzen. Und Gott lässt das zu, damit wir was lernen und leitet auch Umstände, sodass wir was lernen können, aber er wird uns nie mehr verdammen, er wird uns nie mehr bestrafen in dem Sinn. Und das ist wahnsinnige Gnade.
Gott sei Dank.
Ja. Jetzt ein Wort an den König Zedekia. Das Wort, das durch den Herrn zu Jeremia geschah, als Nebukadnezar, der König von Babel, und sein ganzes Heer und alle Königreiche der Erde, die unter der Herrschaft seiner Hand waren, und alle Völker gegen Jerusalem und gegen alle seine Städte kämpften. Also wir sind jetzt so 588 irgendwie so.
587 oder 8, also so vor, weiß man nicht so
in ganz der, genau. In der Zeit irgendwo, während der Belagerung Jerusalems.
Zwei Jahre.
Ja. Und Nebukadnezar, da sehen wir, was für ein gewaltiges Reich der aufgebaut hat. Der König von Babel und sein ganzes Heer und alle Königreiche der Erde, der Herrschaft seiner Hand, waren alle Völker, die gegen Jerusalem sind, also die Nationen, die Nebukadnezar erobert hat, die ihnen dienstbar waren in Chaldeern, die mussten dann natürlich auch mit ausziehen in seine Schlachten mit ihren Heeren. Und es ist jetzt wirklich so, dass hier Babel und die ganzen Nachbarländer von Israel hier gegen sie herankommen. Um gegen Jerusalem und gegen alle seine Städte zu kämpfen. Und wahrscheinlich spricht es in der Zeit, es gab während dieser Belagerung Jerusalems, also die Taktik von Nebukadnezar war, er belagert Jerusalem und macht die anderen Städte, die letzten Städte, die noch außen herum waren, mal platt. Und auch um sich abzusichern gegen den Pharao, gegen Ägypten im Süden. Und es gab so eine Zeit, das wird im Kapitel 37 berichtet, wo der Pharao ein Heer gesandt hat. Vers 36, wenn wir das noch sehen. Und das Wort des Herrn geschah zu dem Propheten Jeremia: So spricht der Herr, der Gott Israels, so sollt ihr dem König von Juda sagen, der euch zu mir gesandt hat, um mich zu befragen: Siehe, das Heer des Pharao, das euch zur Hilfe ausgezogen ist, wird in sein Land nach Ägypten zurückzukehren. Also Jerusalem war belagert und der Pharao, die Ägypter senden so ein Entlastungsheer, einen Entlastungsangriff von Süden. Und die Chaldeer, die Babylonier sind abgezogen, um gegen den Pharao zu ziehen. Und deswegen heißt es dann hier in Vers 8 weiter: Und die Chaldeer werden wiederkommen und gegen diese Stadt kämpfen, und sie werden sie einnehmen und mit Feuer verbrennen. So spricht der Herr: Täuscht euch nicht selbst und sagt nicht, die Chaldeer werden endgültig von uns wegziehen, denn sie werden nicht wegziehen. Das ist so der Hintergrund für dieses Kapitel auch. Und scheinbar war das auch die Einstellung des Königs. Ich meine, die waren ja fast fertig. Juda war fast eingenommen. Es gab noch so 2-3 Städte, die Stand gehalten haben. Und in dem Moment kommt der Pharao und das Heer zieht ab von Jerusalem. Wir können uns das gar nicht ausmalen, was für eine Entlastung und was für eine Befreiung das für die Stadt Jerusalem war, weil Belagerung hat Hungertod bedeutet oder bis sie sich ergeben oder die Stadt eingenommen wird. Und jetzt sind die Feinde plötzlich weg und sie können wieder rausgehen, sie können sich neu versorgen mit Nahrungsmitteln, mit Wasser, mit all ihren Bedürfnissen. Plötzlich ist diese Freiheit da. Und ich glaube, dass das auch die Situation ist, dass Gott in dieser Situation den Propheten zu dem Zedekia schickt. Und so spricht der Herr, der Gott Israels, geh hin und sprich zu Zedekia, dem König von Juda, und sage ihm, so spricht der Herr, siehe, ich gebe diese Stadt in die Hand des Königs von Babel, dass er sie mit Feuer verbrennt. Der war noch immer rebellisch, der war noch immer nicht gewillt, umzukehren. Gott hat ja auch gesagt, wenn ihr rausgeht, euch den Chaldeern ergebt, dann werdet ihr euer Leben behalten. Aber der König hat ja rebelliert gegen Babel. Und du wirst seiner Hand nicht entrinnen, sondern ganz bestimmt ergriffen und in seine Hand gegeben werden. Deine Augen werden die Augen des Königs von Babel sehen und sein Mund wird mit deinem Mund reden und du wirst nach Babel kommen.
Aber dann geblendet.
Genau.
Hat die Augen.
Ist auch interessant, weil früher in Jeremia geheißen hat, er wird Babel nicht sehen. Also ziemlich wörtlich eigentlich eingetroffen. Er
nicht sehen,
ja. Wurde gefangen genommen, er wollte fliehen, wurde gefangen genommen, vor Nebukadnezar gebracht. Da haben sie erstmal seine Söhne hingerichtet vor seinen Augen, also ganz furchtbar. Das war das Letzte, was er gesehen hat sozusagen. Er hat den König von Babel von Angesicht zu Angesicht gesehen, wie wir hier lesen. Und dann haben sie ihm die Augen ausgestochen, verblendet, wie immer auf jeden Fall, wurde er blind gemacht und haben ihn nach Babel gebracht. Also er kam nach Babel, aber er hat Babel nicht gesehen, weil er blind war. Also wir haben da keine Widersprüche in Gottes Wort, sondern es ergänzt sich alles und es gibt alles zusammen ein Bild.
Das war ja da bei dem Simson. Wie damals da so üblich, dass man die geblendet hat oder als die Macht über die gezeigt hat dann. Also
die Feinde, ja, das war dann auch so ein Stück weit eine Siegestrophäe.
Ja, ja.
Den haben sie ja dann rausgeholt, den Simson.
Wenn das dann passiert und wie das dann sich, ja, ob das dann ohne einfach wieder so. Ja, dass das dann halt heilt oder dass man da nicht dran stirbt oder irgendwie, wenn es dann, also weiß nicht, ohne medizinische Hilfsmittel dann,
keine Ahnung,
dass das dass der dann trotzdem halt weiter leben kann.
Ja, gut, gibt ja auch heute, ne, dass Leute Unfälle haben und das Auge
ist. Ja, ja, aber halt da wird ja dann, die haben das ja wahrscheinlich. Dann ist die Wunde da und dann lässt man das wahrscheinlich einfach so.
Also dann haben die das heilen lassen.
Ja.
Gut, kommt vielleicht drauf an, wie sie ihn geblendet haben oder so.
Also ich weiß nicht, ob das jetzt, wird ja nicht genau berichtet, ja, ob sie da die ausgestochen haben oder oft dann mit glühendem Metall.
Ja, klar, das ist ja mit so glühenden.
Im Prinzip die Augen verbrannt und dann
das halt
war es auch vorbei.
Schon. Grausam.
Schon grausam, ja, die haben.
Tja, die konnten schon.
Wir waren auch nicht bekannt für ihre Gnade. Und du wirst seiner Hand nicht entrinnen, sondern ganz bestimmt ergriffen und in seine Hand gegeben werden. Deine Augen werden die Augen des Königs von Babel sehen und sein Mund wird mit deinem Mund reden und du wirst nach Babel kommen. Doch höre das Wort des Herrn, Zedekia, König von Juda. So spricht der Herr über dich, du wirst nicht durch das Schwert sterben. Und auch das ist wieder eingetroffen, wieder Gottes Gnade im Gericht. In Frieden wirst du sterben und wie deinen Vätern, den früheren Königen, die vor dir gewesen sind, Totenfeuer angezündet wurden, so wird man auch dir ein Totenfeuer anzünden und man wird über dich klagen. Ach Herr, denn ich habe das Wort geredet, spricht der Herr. Also du wirst gefangen genommen werden, aber du wirst nicht sterben, er wird einen natürlichen Todes sterben. Der Prophet Jeremia aber redete zu Zedekia, dem König von Juda, all diese Worte in Jerusalem, während das Heer des Königs von Babel gegen Jerusalem und gegen alle übrig gebliebenen Städte Judas kämpfte, gegen Lachisch und gegen Aseka, das waren so Städte im Süden, so vielleicht 40, 50 Kilometer von Jerusalem entfernt. Denn diese waren als befestigte Städte unter den Städten Judas übrig geblieben. Also sie waren am Ende und das war eigentlich klar auch. Und deswegen war das auch so ein Riesenwunder, als die Chaldeer dann abgezogen sind von Jerusalem. Und ja, der König hat gedacht, vielleicht ich komme weg. Hat vielleicht sogar gesagt, ja, der Herr hat uns befreit oder so. Aber er ist nicht umgekehrt.
Aber aufgrund dieses Wortes ist er doch dann der Jeremia in diesen Wachthof. Da war er ja zornig über den, dass er das ihm sagt. Und dann hat er in den Wachthof, das ist ja das Kapitel kommt vorher schon, ja. Als er im Wachthof gefangen war. War ja bestimmt erzürnt, der Zedekia, über das, was er ihm da sagt.
Ja, auch über alles.
Und nimmt ihn ja dann, lässt ihn dann irgendwo gefangen setzen.
Er war ja einer, der die Moral der Soldaten untergraben hat. Ja. Wenn er öffentlich sagt, geht hinaus, ergebt euch euren Feinden und der König sagt, kämpft gegen die Chaldeer, da hat er sich nicht beliebt gemacht, ja, das ist schon klar. Das Wort, das von dem Herrn zu Jeremia geschah, nachdem der König Zedekia einen Bund mit dem ganzen Volk, das in Jerusalem lebte, geschlossen hatte, ihnen eine Freilassung auszurufen, dass jeder einen Sklaven seinen Sklaven und an jeder seine Sklavin, und zwar Hebräer und Hebräerin, als Freie entlassen sollte, sodass niemand mehr seinen jüdischen Volksgenossen jemals als Sklaven hielt. Und es hörten alle Obersten und das ganze Volk, das den Bund eingegangen war, dass jeder seinen Sklaven und jeder seine Sklavin als frei entlassen sollte, ohne sie länger als Sklaven zu halten. Sie gehorchten und entließen sie. Also, Hintergrund ist, dass die Israeliten die Möglichkeit hatten, wenn sie verschuldet waren, also aus ökonomischen Gründen praktisch, außer jemand wollte seine Tochter irgendjemanden verheiraten, dann konnte er sie auch erstmal ihm als Sklavin sozusagen anvertrauen, mit der Perspektive, er heiratet sie dann. Aber normalerweise war es auch aus ökonomischen Gründen, wenn jetzt ein Israelit seine Schulden dann zurückbezahlen konnte, dann hat er sich praktisch selbst seine Arbeitskraft an seinen Mit-Israeliten verkauft und konnte so seine Schuld abarbeiten, oder wenn jemand bankrott gegangen ist. Nur im Gesetz war es genau geregelt, die mussten die gut behandeln. Also wir dürfen jetzt nicht an Sklavendienst denken, so der ganz grausamen Art, sondern es war eine Art Abmachung zwischen zwei Parteien. Und das war auch genau geregelt, er musste Unterhalt bezahlen, er musste sie ernähren, er musste sie gut behandeln. Es gibt sogar Stellen, die sagen, wenn dein Diener nur einen Mantel hat und es wird kalt nachts, dann musst du ihm den Mantel zurückgeben, selbst wenn du ihn gepfändet hast oder als Einsatz genommen hast, sozusagen für das Geld, was du ihm schuldest. Und im 7. Jahr durften die Sklaven frei ausgehen, also kein Hebräer durfte einen anderen Hebräer länger als 6,5, keine Ahnung, Jahre als Sklave halten, also nicht für immer. Und das ist wohl so, wenn man das alles lesen, den Kontext, sie haben sich wohl nicht an das Gesetz gehalten und haben die länger festgehalten als Sklaven. Und an dem Punkt, wahrscheinlich auch zu diesem Zeitpunkt, als Jerusalem belagert war, haben sie diesen Bund geschlossen auf Initiative des Königs Zedekia, dass jeder seinen Volksgenossen entlässt, freilässt, die Sklaven. Das war denen wahrscheinlich auch gelegen gekommen, denn es hat geheißen, sie mussten sich nicht ernähren während dieser Zeit der Belagerung, sie mussten sich nicht um diesen Sklaven kümmern und es gab eh keine Arbeit. In einer belagerten Stadt gab keine Felder zu bebauen, also die Sklaven waren eher unnötige Last. Deswegen ist es wahrscheinlich hier auch nicht so ein großzügiger Akt, sondern eher ein selbstsüchtiger Akt, dass sie jetzt endlich das tun, was sie eigentlich schon hätten tun sollen, nämlich diese Sklaven freizulassen. Und sie gehorchten und entließen sie.
Gibt es da nicht nur auch eine Stelle, wo dann der Herr irgendwie so zu dem König sagt, so, ja, dass er also das israelische Volk als sie hatten seine Gunst sozusagen, ja, irgendwie. Und dann schickt er sie, hat er sie zurückgeschickt, also er hat sie freigegeben. Und dann konnten sie ja ihre Städte wieder aufbauen. Wenn ich das richtig in Erinnerung habe.
Nehemia.
Genau, genau.
So die Rückkehrer, die Städte wieder aufgebaut haben.
Genau.
Ja.
Das ist doch das, oder? Denke ich, oder? Normalerweise.
Na gut, das ist später. Hier sind wir noch vorher. Sie sind nur noch gar nicht in die Verbannung gezogen.
Ah, okay.
Da ist ja Jerusalem belagert gerade.
Später dann.
Okay, okay.
Aber auf jeden Fall, sie entlassen die Sklaven, aber dann im Vers 11, aber sie wandten sich um und holten die Sklaven und Sklavinnen zurück, die sie als frei entlassen hatten und unterjochten sie wieder zu Sklaven und Sklavinnen. Wahrscheinlich auch der Hintergrund, okay, unnötige Esser, die sind unsere Last, wir entlassen sie und dann zieht der König Nebukadnezar ab mit seinem Heer.
Das brauchen wir sie wieder.
Und plötzlich war die Arbeitskraft wieder Mangelware, das Essen. Und da haben sie die wieder zurückgeholt und gesagt, hey, du Kerl, du schuldest mir noch Geld, arbeite das ab, obwohl sie diesen Bund geschlossen hatten. Und das gefällt dem Herrn nicht. Gott hat uns gesagt, Jesus, auch euer Ja sei ein Ja, euer Nein sei ein Nein. Also wir wollen zu dem Wort stehen. Wenn wir einen Vertrag machen oder ein Versprechen geben, dann sollen wir den halten, selbst wenn sich die Umstände ändern und wir am Ende vielleicht sogar schlecht aussteigen dabei. Aber wir sollen zu unserem Wort stehen. Also sie unterjochten sie wieder zu Sklaven und Sklavinnen. Da geschah das Wort des Herrn von dem Herrn zu Jeremia. So spricht der Herr, der Gott Israels. Ich habe einen Bund mit euren Vätern geschlossen an dem Tag, als ich sie aus dem Land Ägypten und aus dem Sklavenhaus herausführte und habe gesprochen, am Ende von 7 Jahren sollt ihr jeder seinen hebräischen Bruder entlassen, der sich dir verkauft hat. Er soll 6 Jahre dein Sklave sein, dann sollst du ihn als Freien von dir entlassen. Aber eure Väter hörten nicht auf mich und neigten ihr Ohr nicht zu mir. Also sie haben sich nicht dran gehalten. Da seid ihr heute umgekehrt und habt getan, was in meinen Augen recht war, dass jeder für seine nächsten Freilassung ausrief und habt einen Bund vor mir geschlossen in dem Haus, über dem mein Name ausgerufen ist, im Tempel. Dann aber habt ihr euch wieder umgewandt und meinen Namen entweiht und habt jeder seinen Sklaven und jeder seine Sklavin zurückgeholt, die ihr auf ihren Wunsch als Freie entlassen hattet. Und ihr habt sie wieder unterjocht, dass sie Sklaven und Sklavinnen für euch sein sollen. Gott sagt, ihr habt meinen Namen entweiht, wenn ihr das tut. Wird mein Name verurteilt, wenn ihr in meinem Namen sozusagen einen Bund schließt und Abmachungen macht und Versprechungen macht und dann nicht haltet. So bin ich nicht. Darum, so spricht der Herr, ihr habt nicht auf mich gehört, eine Freilassung aufzurufen, jeder für seinen Bruder und für seinen Nächsten. Siehe, so rufe ich für euch eine Freilassung aus, spricht der Herr. Für das Schwert, das setze ich frei. Für die Pest und für den Hunger und mache euch zum Entsetzen für alle Königreiche der Erde. Und ich will die Männer, die meinen Bund übertreten haben, die die Worte des Bundes nicht gehalten, den sie vor mir geschlossen haben, wie das Kalb machen, durch das sie, dass sie entzweigeschnitten und zwischen diesen Stücken hindurchgegangen sind. Die Obersten von Juda und die Obersten von Jerusalem, die Hofbeamten und die Priester und das ganze Volk des Landes, die zwischen den Stücken des Kalbes hindurchgegangen sind. Die will ich in die Hand ihrer Feinde geben und in die Hand derer, die nach ihrem Leben trachten. Und ihre Leichen sollen den Vögeln des Himmels und den Tieren der Erde zum Fraß werden. Zedekia aber, den König von Juda und seine Obersten, werde ich in die Hand ihrer Feinde geben und in die Hand derer, die nach ihrem Leben trachten. Und in die Hand des Heeres, des Königs von Babel, das von euch abgezogen ist. Siehe, ich gebe Befehl, spricht der Herr, und bringe sie zu dieser Stadt zurück, damit sie gegen sie kämpfen und sie einnehmen und mit Feuer verbrennen. Und ich werde die Städte Judas zur Öde machen, ohne einen Bewohner. Also sie haben einen Bund geschlossen. Das haben sie damals nicht nur in Israel, sondern das war damals so eine übliche Praxis, dass sie ein Tier geschlachtet haben.
Abraham war doch der.
Genau, bei Abraham haben wir es auch gesehen.
Zwischen den Stücken hindurch.
Das Tier wurde zerteilt, zerschnitten und dann sind die zwischen diesen Stücken durchgelaufen und haben im Prinzip gesagt, wenn ich diesen Bund nicht halte, den wir geschlossen haben, dann soll es mir ergehen wie diesem Tier. Und das haben die offensichtlich im Tempel so einen Bund geschlossen und dann, dann haben sich die Umstände geändert und sie haben den Bund wieder rückgängig gemacht.
Das Haus des Widerspruchs ist das wie bei Ezekiel.
Und das gefällt Gott nicht. Und hier, manchmal machen wir das, ne, wo wir Gott Versprechungen machen. Wir sind bedrängt, wir sind krank, wir sind belagert in irgendeinem geistlichen Sinn und wir sagen, oh Herr, ich bin verzweifelt, wenn du mir hilfst, dann will ich das und das tun und dann gehe ich in den Gottesdienst und dann werde ich dir dienen und bla bla bla, dann soll alles dir gehören und dann zieht die Bedrängnis ab, die Umstände ändern sich und die Leute vergessen wieder sehr schnell das, also was sie versprochen haben.
Wenn jetzt in so einem großen Kongress oder so oder halt einfach so eine Versammlung wird aufgerufen und da wird jetzt was für was gespendet. Okay, und du hast jetzt kein Geld dabei und du kannst dir ein Versprechen machen. Du gibst dann das Kuvert und so und das kannst du draufschreiben, also du spendest so und so viel. Und also an dem Tag hast du ja kein Bargeld gegeben. Ja, und dann ist es vorbei und dann erinnerst du dich, ich habe ja ein Versprechen gegeben. Das kannst du nicht, und dann... Steh zu deinem Wort, das ist genau der Punkt. Ja. Dann also sollst du das auch tun.
Wie die UNO-Geberkonferenzen, wo sich die Länder treffen und alle machen Zusagen, wir werden den Flüchtlingen in Syrien und in Türkei, wir werden denen helfen. Und
genau,
das kommt aber nicht zusammen.
Dann geht die Zeit vorbei und dann ist es vergessen.
Ja.
Und irgendwann kommt es halt zurück.
Aus dem Augen, aus dem Sinn.
Ja, zu dem Wort stehen, ja auch heißt es ja, das heißt zu seinem Wort stehen quasi, das auch dann einhalten.
Also, menschlich hier. Das Schöne ist, dass wir Freiheit haben, wenn der Sohn befreit hat, der ist in Wahrheit frei, der ist in Wahrheit frei. Er wird uns nicht mehr versklaven. Mhm. Er führt uns tiefer und tiefer in die Freiheit hinein und sagt sogar, ich habe euch nicht meine Diener genannt oder ich nenne euch nicht nur meine Diener, sondern ich nenne euch meine Freunde. Und deswegen, es gibt auch keinen wunderbaren Herrn als Jesus, unseren Herrn. Er ist treu, er steht absolut zu seinem Wort. Aber weil er so ist, sollen auch wir so sein. Seid heilig wie ich heilig bin, sagt der Herr. Lesen wir noch Kapitel 35. Es geht auch schnell, das ist im Prinzip auch so ein Bild für sein Volk, so ein Kontrast. Das Wort, das von dem Herrn zu Jeremia geschah in den Tagen Joachims, des Sohnes Josias, des Königs von Juda. Also chronologisch sind wir jetzt wieder davor.
13, 15 Jahre vorher.
Vielleicht ja, 10 Jahre. 10, 15 Jahre, ja ungefähr. Also die Generation oder der König davor. Geh zum Haus der Rechabiter und rede mit ihnen und bring sie in das Haus des Herrn, in eine der Zellen, und gib ihnen Wein zu trinken. Die Rechabiter waren entfernte Nachkommen von Jitro, dem Schwiegervater von Mose, in Kenitern, die sich dann irgendwann angesiedelt haben, auch in dem Gebiet von Juda und ein Teil von dem Stamm Juda geworden sind, im Wesentlichen. Und rede mit ihnen und bring sie in das Haus des Herrn, in eine der Zellen, und gib ihnen Wein zu trinken. Dann nahm ich Jasania, den Sohn Jirmeias, des Sohnes Habizanias, und seine Brüder und alle seine Söhne und das ganze Haus der Rechabiter, und brachte sie in das Haus des Herrn, in die Zelle der Söhne Hanans, des Sohnes Jigdalias, des Mannes Gottes, dem der Zelle der Obersten, die oberhalb der Zelle Maseias war, des Sohnes Schallums, des Hüters der Schwelle. Also sehr genaue Angaben. Und ich setzte den Söhnen des Hauses der Rechabiter Krüge mit Wein gefüllt und Becher vor und sagte zu ihnen: Trinkt Wein! Sie aber sagten: Wir trinken keinen Wein. Denn Jonadab, der Sohn Rechabs, unser Vater, hat uns befohlen und gesagt: Es soll keinen Wein trinken, weder ihr noch eure Söhne, für ewig. Ihr sollt kein Haus bauen und keinen Samen sehen und keinen Weinberg pflanzen, noch sie besitzen, sondern in Zelten sollt ihr wohnen alle eure Tage, damit ihr viele Tage lebt auf dem Erdboden, wo ihr euch als Fremde aufhaltet. Also bezieht sich hier auf etwas, was ungefähr vor 300 Jahren geschehen ist. Jonadab sehen wir zusammen mit König Jehu, oder anfangs war er noch nicht König, hat rebelliert und Gottes Gericht ausgeführt gegen Isabel und Ahab. Und stimmt das, Isabel, oder was die andere böse Königin?
Für Isabel. Ja, ja, das war schon.
Haben ja zwei böse Königinnen, gell, in der Geschichte.
Isabel und der Ahab, ja, das war die Zeit. Elia war ja da noch, auch noch mit dem Spiel.
Auf jeden Fall Jonadab, das war so ein Asket, könnte man sagen.
Ja, so ein Nazireer oder so.
So etwas kann man auch ein bisschen vorher. Ja.
Sagt, ihr sollt keinen Wein trinken, ihr sollt kein Haus bauen, das heißt, das waren Nomaden, keinen Samen sehen, keinen Weinberg pflanzen, noch sie besitzen, also so Franziskaner damals, könnte man sagen, sondern in Zelten sollt ihr wohnen, alle eure Tage Fremde sein in dieser Welt, sozusagen, also asketisches Leben, sie sollen nicht sesshaft sein, sie sollen nicht besitzen, sie sollen ja, ein Stück weit den Freuden des Lebens entsagen, damit sie sich nicht zu wohl fühlen hier. Und im Neuen Testament wird uns ja was Ähnliches gesagt. Paulus sagt, wir sind auf der Durchreise hier. Wir zelten hier eigentlich nur, wir campen hier. Wenn unser Zelt abgebrochen ist, sagt er, unser irdisches Zelt, unser Bürgerrecht ist in dem Himmel. Also wir sind eigentlich auch nur Nomaden hier, und deswegen wollen wir auch sozusagen einen leichten Halt haben an den Dingen dieser Welt, dass sie uns nicht festhalten, dass sie uns nicht festketten. Ich habe heute in meiner stillen Zeit gelesen im Lukas-Evangelium das Gleichnis von dem reichen Toren. Das sagte Jesus: Seht zu und hütet euch vor aller Habsucht, denn auch wenn jemand Überfluss hat, besteht sein Leben nicht aus seiner Habe. Das ist ein sehr aktuelles Wort, habe ich mir heute Morgen gedacht, weil wir leben eigentlich alle im Überfluss. Wir leben in einer Gesellschaft, die Überfluss hat. Also wir haben alle Überfluss eigentlich. Wir haben alle mehr, als wir brauchen. Mehr als unsere Grundbedürfnisse. Und Jesus sagt, ist ja nichts Schlechtes in dem Sinn, aber wenn ihr Überfluss habt, dann denkt dran, euer Leben besteht nicht aus eurer Habe. Lasst euch nicht einnehmen davon. Und dann gibt er dieses Gleichnis von diesem reichen Toren, der gesagt hat, ich baue größere Scheunen und ich häufe auf.
Das ist ja auch
am Ende sagt er, was wird sein, wenn dein Leben genommen wird, was bleibt dann? Kannst du ja nichts mitnehmen,
das bist nicht reich in der Ewigkeit. Nicht in dieser Habe, sondern in ihm. Darum sagt man, das Bekenntnis, ich bin nicht, was ich tue, weil das ist auch nicht meine Identität, oder was ich habe, oder was andere über mich sagen, das ist auch nicht. Ich bin ein geliebtes Kind, das ist das Zentrum, das ist genau meine Identität. Und alles andere, das ist schon recht und schön, aber da habe ich nicht meinen Wert drin, oder das ist nicht das, was entscheidend ist im Grund. Ja.
Und wir, Vers 8, haben der Stimme Jonadabs, des Sohnes Rechabs, unseres Vaters, gehorcht, nach allem, was er uns befohlen hat, keinen Wein zu trinken, alle unsere Tage, weder wir noch unsere Frauen, noch unsere Söhne, noch unsere Töchter, und keine Häuser als Wohnung für uns zu bauen. Wir besitzen weder Weinberg, noch Feld, noch Samen. So haben wir in Zelten gewohnt und haben gehorcht und getan nach allem, was unser Vater Jonadab uns befohlen hat. Und es geschah, als Nebukadnezar, der König von Babel, gegen dieses Land heraufzog, sagten wir, kommt und lasst uns nach Jerusalem ziehen vor dem Heer der Chaldeer und vor dem Heer der Aramäer. So wohnen wir nun in Jerusalem. Also entschulden sich praktisch, ja, wir wohnen jetzt nur in der Stadt, weil wir geflüchtet sind. Aber eigentlich wohnen wir in Zelten, wir waren unserem Vater gehorsam. 300 Jahre lang. Das ist schon eine ganz schöne Hingabe. Und der Herr wird das jetzt als Kontrast nehmen zu seinem Volk, das ihrem Vater sozusagen Gott ungehorsam war, der viel höher ist als Jonadab. Und das Wort des Herrn geschah zu Jeremia: So spricht der Herr, der Herrscher, der Gott Israels, geh und sprich zu den Männern von Juda und zu den Bewohnern von Jerusalem. Wollt ihr keine Zucht annehmen, um auf meine Worte zu hören, spricht der Herr? Die Worte Jonadabs, des Sohnes Rechabs, die er seinen Kindern befohlen hat, keinen Wein zu trinken, sind gehalten worden und bis auf diesen Tag trinken sie keinen Wein. 300 Jahre lang. Denn sie haben dem Gebot ihres Vaters gehorcht. Also ein Riesenauflauf. Er holt die alle in den Tempel, also vor das Volk, und setzt ihnen Wein vor. Und die weigern sich und sagen, nee, wir wollen unserem Vater nicht ungehorsam sein, wir sind treu. Und dann wendet sich Jeremia an das Volk, was da steht, und sagt dann zu ihnen hier im Vers 14 weiter, die Worte Jonadabs, des Sohnes Rechabs, die er seinen Kindern befohlen hat, keinen Wein zu trinken, sind gehalten worden. Und bis auf diesen Tag trinken sie keinen Wein, denn sie haben dem Gebot ihres Vaters gehorcht. Und ich habe zu euch geredet, früh mich aufmachend und redend, aber ihr habt nicht auf mich gehört. Und ich habe alle meine Knechte, die Propheten, zu euch gesandt, früh mich aufmachend und sendend und gesprochen, kehrt doch um, jeder von seinem bösen Weg, und bessert eure Taten und lauft nicht anderen Göttern nach, ihnen zu dienen. Dann sollt ihr in dem Land wohnen, das ich euch und euren Vätern gegeben habe. Aber ihr habt euer Ohr nicht geneigt und nicht auf mich gehört. Ja, die Kinder Jonadabs, des Sohnes Rechabs, haben das Gebot ihres Vaters gehalten, das er ihnen geboten hat. Aber dieses Volk hat nicht auf mich gehört. Ganz schöne Anschuldigung. Und verrückt, ne? Der Schöpfer, der Herrscher des Universums, der Weiseste, der wunderbare Ratgeber, der weiß, wie unser Leben am besten funktioniert. Er spricht zu uns und er sagt uns was und wir hören das auf sein Wort. Wir denken, wir wissen es besser. Das ist eigentlich total verrückt, wenn man es mal wirklich das große Bild anschaut. Das ist total verrückt, ne? Dass wir so oft denken, wir wissen es besser und wir kommen davon. Und
ja. Jesus auch sagt, hier ist mehr als Jona. Hier ist mehr als Salomo.
Ja.
Hier ist mehr als Jonathan. Und sie hören nicht. Das ist verrückt, ja.
Ja, und er und lauft nicht anderen Göttern nach, ihnen zu dienen. Das Thema hatten wir am Sonntag, Götzendienst. Du sollst keine Götter neben mir haben.
Ja.
Und wenn wir Gott ungehorsam sind, dann ist das eigentlich so ein Warnsignal. Hey, halt, du bist gerade dabei, anderen Göttern nachzulaufen oder dich selbst zu Gott zu machen. Denn wenn ich sage, ja, ich weiß es besser, ich lese zwar hier in der Bibel, Gott sagt mir das oder das, berauscht euch nicht mit Wein von mir aus, weil wir es hier vom Wein haben. Nicht, dass wir keinen trinken dürfen, aber wir sollen uns nicht berauschen. Das ist so eine Bagatellsünde in der Pfalz, oder? Ah ja, Gott hat es gesagt, aber das sind ja Pelzer, oder? Und in dem Moment, wo wir Gott ungehorsam sind, machen wir uns eigentlich selber zu Gott. Sagen wir, ich bin mein eigener Gott. Da haben wir schon ein Götzen aufgestellt in unserem Leben.
Für den einfach, dass er sowieso keinen Wein trinkt.
Ja,
das ist kein Problem. Ja. Das sind wieder andere Dinge.
Ja, jeder hat ja so seine Versuchungen, gell? Aber auf jeden Fall so eine sehr krasse, praktische Objektlektion wieder. Ihr habt euer Ohr nicht geneigt und nicht auf mich gehört. Vers 16. Ja, die Kinder Jonadabs, des Sohnes Rechabs, haben das Gebot ihres Vaters gehalten, das er ihnen geboten hat. Aber dieses Volk hat nicht auf mich gehört. Darum, so spricht der Herr, der Gott der Herrscharen, der Gott Israels, siehe, ich bringe über Juda und über alle Bewohner von Jerusalem all das Unheil, das ich über sie geredet habe, weil ich zu ihnen geredet, sie aber nicht gehört, und ich ihnen zugerufen, sie aber nicht geantwortet haben. Also Gott hat ja schon ganz früh zu ihnen gesprochen, hat gesagt, Leute, kehrt um. Kehrt um, ich liebe euch, kehrt um. Wenn ihr nicht umkehrt, muss ich euch züchtigen, dann wird das und das passieren. Sie aber haben nicht gehört und ich habe ihnen zugerufen, aber sie haben nicht geantwortet. Erinnert mich an meine Kinder. Kennt ihr das? Das nervt mich unheimlich, wenn ich zu ihnen rede und die tun so als... War da irgendwas?
Hat er was gesagt?
Und dann muss ich sie auch mal so mit der Hand nehmen oder mal festnehmen und sagen, hey, schau mich an. Ich habe mit dir geredet. Du reagierst nicht. Ich erwarte, dass du reagierst. Aber geistlich sind wir oft so wie diese ungehorsamen Kinder. Und deswegen sagt der Herr, ich muss züchtigen. Aber zum Haus der Rechabiter sagte Jeremia, so spricht der Herr der Herrscher an, der Gott Israels. Weil ihr dem Gebot eures Vaters Jonadab gehorcht und alle seine Gebote bewahrt und getan habt nach allem, was er euch befohlen hat. Darum, so spricht der Herr der Herrscher an, der Gott Israels, es soll Jonadab, dem Sohn des Rechab, nicht an einem Mann fehlen, der vor mir steht, alle Tage. Und
halten.
Ja. Manche, habe ich gelesen, glauben, dass die Essener zur Zeit von Jesus, das war so eine Qumran zum Beispiel, wo die Qumranrollen herkommen, das war so eine Sekte, die auch so sehr streng und enthaltsam gelebt hat. Manche glauben, dass diese Essener Nachkommen sind, dieser Rechabiter, und dass einige der ersten Jünger Jesu auch aus dieser Sekte kamen. Also dann wäre es in dem Fall auch erfüllt, dass ihm nicht an einem Mann fehlt, der vor mir steht, alle Tage. Denn wenn wir Christus nachfolgen, sind wir seine Priester und seine Kinder, seine Könige. Und die Rechabiter, sagt zumindest die jüdische Tradition, sind die Holzträger geworden, also haben das Heiligtum mit Holz versorgt, haben einen Dienst bekommen im Haus Gottes, im Gottesdienst. Und das waren die Wasserträger, glaube ich.
Und auch, also so in der Art, auch so.
Also ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt einen Rückhalt hat in der Bibel, aber ich glaube, ich habe irgendwo gelesen, dass es die jüdische Tradition zumindest sagt, dass sie am Anteil am Dienst bekommen, dürfen Priester oder Leviten zumindest für Gott sein, beteiligt sein.
Unterstützende Dienste so getan haben.
So wie wir in Jesus, wir dürfen Teil haben. Wir dürfen Gott dienen, das muss man sich ja auch mal vor Augen halten. Wir dürfen Gott dienen, das ist Wahnsinn. Das ist ein unheimliches Vorrecht.
Wobei die Tempeldiener, die durften ja nur aus dem Stamm Levit, also den Levitenstamm eigentlich sein. Okay.
Also sie waren ja keine Priester in dem Sinn, aber offensichtlich wurden sie beteiligt, oder ist zumindest diese Tradition, dass sie beteiligt wurden an dem Dienst im Tempel. Jo. Ich würde hier Schluss machen an der Stelle. Es ist 9. Vater, dann wollen wir dir einfach Danke sagen, dass wir dein Wort haben, dass du uns auch gute Vorbilder vor Augen hältst. Und Vater, hilf uns einfach dabei, dass wir Kinder sind, die einfach hören auf dich, Vater. Und wenn wir auf die Nase fallen, dass wir schnell aufstehen und wieder umkehren. Und dass wir nicht irgendwie so Ersatzgötzen oder Götter groß werden lassen in unserem Leben, die deinen Platz einnehmen, die unser Herz von dir wegziehen. Danke, Jesus, dass du uns begleitet hast mit deiner Gerechtigkeit. Danke, dass du ja deine königlichen Priester sein dürfen, dass du uns beteiligt hast am Gottesdienst. Das ist wunderbar, dass wir dich anbeten dürfen, den wahren und den lebendigen Gott, und dass wir dir dienen dürfen, dass wir deine Botschafter sein dürfen hier in dieser Welt. Und ja, lass uns auch so leben, dass wir wissen, wir sind nicht von dieser Welt, wir sind in der Welt, nicht von der Welt. Wir sind auf der Durchreise hier, deine Botschafter auf der Durchreise, aber unser Zuhause ist bei dir, in der Ewigkeit mit dir. Und hilf uns, Vater, dass dieses Irdische uns nicht zu sehr einnimmt, dass wir da auch einfach einen leichten Halt haben, auch an diesen angenehmen und schönen Dingen, die du uns gegeben hast. Da wollen wir dir auch Danke sagen, weil wir wirklich zu den reichsten Leuten dieser Welt gehören. Danke, Vater, dass du uns so sehr segnest. Nicht, weil wir es verdient haben, sondern einfach aus Gnade. Und ich bitte dich, begleite uns mit deinem Segen und mit deiner Gnade. Halt uns da bei dir. In Jesu Namen. Amen.